Was wir ja versuchen, ist, den Leuten die Angst zu nehmen mit Information und Wissen. Und am Schluss ist es gar nicht so kompliziert. Es sind einfach so ein paar Viren und Bakterien. Und man muss wissen, was man machen muss. Und wenn man jetzt den Podcast dann gehört hat, weiss man eigentlich das Wichtigste. Und dann kann man einfach im Fall chillen.
Sexuell übertragbare Infektionen oder auch kurz STI sind nach wie vor ein grosses Tabu. Heute probiere ich das Tabu ein bisschen aufzuweichen. Zusammen mit dem stellvertretenden Geschäftsleiter von der AIDS in Schweiz, dem Florian Vock. Wir reden darüber, warum STI mit so viel Angst und Scham verbunden sind, wie man die Angst und die Scham abbauen könnte und warum man heute nicht mehr Geschlechtskrankheiten sagt, sondern eben sexuell übertragbare Infektionen. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Manuel und ich gehe mit Menschen spazieren, die viel über ein bestimmtes Gesundheitsthema wissen, entweder aus eigener Erfahrung oder weil es Fachpersonen sind.
Ich bin Florian Vock, ich bin stellvertretender Geschäftsleiter von der AIDS Hilfe Schweiz und leite den Bereich Prävention. Wir sind eigentlich zuständig für alle Themen, die so mit sexueller Gesundheit, mit sexuell übertragbaren Infektionen zu tun haben. Vor allem für die Personengruppen, die besonders betroffen sind. Und das ist je nach Infektion ein bisschen, sind das ein paar andere Leute oder andere Gruppen. Aber es sind natürlich vor allem auch Leute, die viel oder häufig oder wechselnd Sex haben mit verschiedenen Menschen. Apropos.
Das ist gut. Schön. Wir sind hier im Friesenberg oben in Zürich. Und mir ist aufgefallen, so, als ich auf die Webseite schaue, ich habe es vorher schon erwähnt, ihr redet von sexuell übertragbaren Infektionen und so in der Umgangssprache sagt man ja Geschlechtskrankheiten. Warum sagt man jetzt sexuell übertragbare Infektionen?
Zwei Gründe. Es hat nicht viel mit Geschlecht zu tun, sondern mit Sex. Und es hat nicht per se mit Krankheit zu tun. Man kann sich mit allerlei infizieren. Man kann Träger sein von verschiedensten Infektionen, ohne dass man krank ist. Ganz viele Leute haben Herpes und sind nicht krank wegen dem. Aber sie sind infiziert.
Was wäre denn die Definition von krank?
Die Definition von Krankheit ist, wenn du eine Symptomatik hast. Also wenn quasi der Erreger, den du in dir hast, sei es bakteriell oder viral, etwas macht, was nicht gut ist und dir nicht gut tut.
Okay, also in dem Fall reden wir von sexuell übertragbaren Infektionen. Abgekürzt heisst das auch STI im Englischen, oder? STI. Also wenn ihr im Zukunftswort STI gehört, dann meinen wir das damit.
Das werden wir noch ein paar Mal sagen.
Genau. Und das ist ein bisschen angenehmer, als immer sagen, sexuell übertragbare Infektionen.
Das ist schaurig lang. Es sind überhaupt alles sehr lange Wörter. Das ist ja alles abgekürzt. Wir haben ganz viele Abkürzungen und du tust mich dann immer abwürgen, dass man es versteht.
Das ist gut. Wir sind schon beim Thema. Was sind so die typischen sexuell übertragbaren Infektionen, die ihr bei der AIDS-Hilfe Schweiz damit zu tun habt?
Es gibt so die Big Five, die grossen fünf. Die sind entweder sehr häufig oder sehr schwerwiegend, wenn man sie hat. Und das ist HIV, wo, wenn es nicht behandelt ist, zu AIDS kann führen. Das ist Syphilis, so quasi die quasi die Grand Dame der STIs, die schon über Jahrhunderte in Europa ganze Königshäuser dahin gekraft hat. Und dann sind so die weniger gefährlichen, aber häufigen, das ist Gonorrhoe, Chlamydien. Und dann gibt es noch Hepatitis C, die nochmal etwas anders ist, aber auch sehr schwerwiegend ist, wenn man es hat. Hepatitis sind Lebererkrankungen und Hepatitis C ist eine Art davon. Kann man auch behandeln heute zum Glück und heilen. Das ist noch nicht lange so. Aber müssen wir auch testen und wissen, dass man es hat. Es gibt Leute, die haben es und man merkt es sehr lange nicht, weil man nicht unbedingt daran denkt, dass es das gibt. Das ist noch so ein bisschen speziell, aber es sind auch nicht so viele Fälle in der Schweiz. Und dann gibt es die beiden Gassenschlager, Chlamydia und Gonorrhoe. Und die haben wir, also Gonorrhoe, ich glaube 3.500-4.000 Fälle pro Jahr, Chlamydia 12.000-13.000 Fälle pro Jahr. Das sind beides bakterielle Erkrankungen, wo eben im Gegensatz jetzt zu HIV nicht nur bei Anal- und Vaginalsex übertragen werden, sondern eigentlich bei jeder Art von Sex können übertragen werden. Darum auch sehr häufig sind und man kann sich nicht wirklich gut zuverlässig schützen vor denen. Sie sind aber auch nicht so schlimm, weil man einfach Antibiotika bekommt. Und praktisch in jedem Fall verschwindet es dann auch wieder. Okay. Viele Leute haben es dann, merken es gar nicht, weil sie asymptomatisch sind und dann einfach ausheilen allein.
Also die heilen manchmal von alleine?
Ja, wahrscheinlich sogar sehr oft, aber wir wissen es halt nicht so genau, weil wir von diesen Fällen ja nicht erfahren.
Und das heisst, die häufigste STI ist Chlamydia in der Schweiz?
Ja, das ist auch die, die, sagen wir, alle betrifft. Also, oder Syphilis ist vor allem bei schwulen Männern verbreitet, auch in der Sexarbeit ein Problem. Aber sonst also heterosexuelle Menschen mit sehr einem durchschnittlichen Sexleben werden kaum einmal Syphilis begegnen. Chlamydia schon. Das ist wirklich einfach, das ist in allen sexuellen Netzwerken verbreitet und kommt vor.
Jetzt mir ist vorher aufgefallen, dass du auch recht mit Humor über die Infektionen redest. Wieso tust du dich im Stilmittel auch vom Humor bedienen?
Ob Stil hat, ist nochmal eine andere Frage. Weil es auch nicht tragisch ist, es braucht keine Schwere in diesem Thema. Also, ich meine, Leben mit HIV heute hat seine Hürden, aber die sind meistens sozialgesellschaftlich und nicht so sehr medizinisch.
Was heisst sozialgesellschaftliche Hürden?
Hey, Diskriminierung. Das ist wirklich haarsträubend. Jetzt gerade am 1. Dezember haben wir wieder so eine Welt-AIDS-Tags-Kampagne gehabt. Ganz früher hat man dort den Toten gedenkt. Dann ist irgendwann Ende 90er, 0er Jahre auch stark um Zugang und medizinische Versorgung gegangen. Und heute und seit ein paar Jahren geht es vor allem um den Kampf gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV. Vor allem im medizinischen, im Gesundheitssystem. Das ist eigentlich sehr erschütternd. Wir sind auch die eidgenössische Meldestelle für Diskriminierungen. Und was wir dort für Geschichten gemeldet bekommen von Physiotherapeutinnen, die Behandlung verweigern, Zahnärzte, die Menschen mit HIV immer auf den letzten Termin am Tag buchen, damit sie besser können putzen. Und dann fragen wir manchmal, ja, putzen der sonst nicht? Also einfach so eigentlich Fachleute, die sollten wissen, wie es ist und keine Ahnung haben und dann Leute diskriminieren. Und das ist eigentlich fast schon unser grösstes Problem.
Also die mega Angst selber haben vor einer Ansteckung,
ja, die total, völlig unberechtigt. Ja, völlig irrational. Und ich meine, dass irgendjemand, der keine Ahnung hat vom Thema, die Angst hat, ist ja noch das eine, aber dass medizinische Fachpersonen nicht, also, weißt du, Ärzte, die doppelt mal, zweimal zwei paar Handschuhe anlegen. Also kannst du dir nicht vorstellen, was alles passiert. Ja, das ist eigentlich das, was das Leben mit HIV heute auch schwer macht in der Schweiz.
Okay, und nochmal zurück eben zu meiner Frage wegen dem Humor. Also das heisst eben, HIV hat Hürden.
Hat Hürden.
Und andere STIs haben auch Hürden, aber es ist, die ganze Schwere ist nicht so berechtigt. Sagst du.
Ja, also bei HIV gibt es eine Geschichte und so, und das ist eine Schwere und das Gedenken, das zelebrieren wir auch weiter. Aber jetzt bei Syphilis, Chlamydia, Gonorrhoe, nein, da gibt es keine Schwere, weil das gehört zum Sex. Und wer Sex hat, und wir finden Sex gut, weil Sex hat sehr viele positive Seiten und die überwiegen auch die paar Risiken, die mit Sex kommen. Die beste Strategie ist, das Testen und zu behandeln.
Auf das Testen und Behandeln kommen wir jetzt noch später im Gespräch noch mal zurück. Was mich noch würde interessieren, AIDS war eben so ein mega Schreckgespenst. Du hast ja gesagt, eben, man hat den Toten gedenkt. Mittlerweile gibt es ja Prophylaxe, haben wir gehört, und ein Medikament, wo man damit leben kann. Es hat also viel von seinem Schrecken verloren. Heisst das umgekehrt, dass man jetzt weniger Kondom braucht und dass darum die anderen STIs ansteigen? Das ist ja etwas, was man immer wieder mal in den Medien so ein bisschen gelesen hat.
Es ist so eine These, es ist aber jetzt wissenschaftlich nicht wirklich gut belegt, dass das stimmt. Man könnte sich schon vorstellen, dass es so ist. Aber wir überschätzen den Kondomgebrauch auch. Also wenn man schaut, wie zuverlässig Leute Kondom gebraucht haben, auch in den schlimmsten Zeiten von jetzt, auch nicht so konsistent und konsequent. Also darum, es ist eher egal, wie gefährlich man die Lage einschätzt oder nicht. Ob die Leute in der Lage sind, sehr konsequent Kondom zu benutzen oder nicht, ist ein bisschen auch eine Frage von Persönlichkeiten und persönlichen Ressourcen und nicht so sehr vom Umfeld der STIs.
Und könnte es sein, dass mehr getestet wird und darum einfach mehr nachgewiesen wird und darum die steigende Tendenz?
Ja, es ist wahrscheinlich alles ein bisschen wahr, aber das ist sicher sehr, sehr, das ist sehr gut beleidigt. wir testen heute einfach viel mehr und finden darum auch mehr. Das hat man bei Corona ja auch gesehen, oder? Wenn, wenn alle Leute Zugang haben zum Testen und testen, dann hat man einen Fall. Ich meine, heute jetzt hat sicher auch ganz viel Corona. Wir haben keine Ahnung. Es wird nicht gemessen, es wird nicht getestet in dem Sinn. Und es wird auch gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob es noch ausgewertet wird. Weil es aber bei Corona jetzt auch nicht mehr so eine Rolle spielt. Aber bei Syphilis oder Chlamydien und Gonorrhoe ist es schon noch wichtig zu wissen, was, so, was läuft im Feld.
Ich würde gerne noch über deine Arbeit bei der AIDS-Hilfe Schweiz reden. Was sind so die wichtigsten Punkte von der Prävention von STI bei euch?
Prävention kann man immer an zwei Orten machen, im Verhältnis oder Verhalten. Also man kann das Verhältnis ändern, dass die Leute safer Sex machen können, oder man kann versuchen, ihr Verhalten beeinflussen, dass die Leute anderes Zeug machen.
Was heisst safer Sex? Sorry, müssen wir schnell erklären.
Safer Sex, das ist nicht safe Sex, oder? Das ist nicht sicherer Sex, aber es ist die sicherste Möglichkeit, um sich vor STI zu schützen. Und das heisst, impfen, schützen, testen, behandeln. Das ist eigentlich der Vierklang. Mhm. Impfen gegen HPV und Hepatitis AB, schützen vor HIV und Hepatitis C und testen auf alle STIs.
Also Gonorrhoe, Chlamydia.
Chlamydia, Syphilis, HIV, vielleicht manchmal auch Hepatitis C, je nach Expositionen. Ja.
Gerade jetzt punkto Testen, was empfehlen dir da? Wie häufig, wo, wie, was?
Wo ist eine wichtige Frage. An allen Löchern, sagen wir, also das ist, darf man das sagen, ist sehr vulgär. Der Dreilochabstrich, das ist der Entscheidende. Okay. Und das wird leider in der Praxis oft nicht gemacht. Nämlich überall, wo Sex passiert, das ist vorne, Maul und hinten. Und es sind halt Bakterien, die haben einen physischen Ort, wo sie wohnen. Mhm. Und dann muss man auch überall dort, wo sie könnten, wohnen, einen Abstrich machen. Ja. Das ist anal, genital und oral.
Ja.
Das ist extrem wichtig. Und wie häufig ist abhängig von verschiedensten Faktoren. Und das findet man am besten aus, indem man bei einer Fachperson für sexuelle Gesundheit eine Beratung holt, bevor man den Test macht. Da gibt es für bestimmte Gruppen Menschen verschiedenste Empfehlungen. Je nach auch Risiko, das die Gruppen haben. Aber so, sagen wir, eine durchschnittliche Person, wo heterosexuell ist, sollte eigentlich vor neuen Beziehungen, festen Beziehungen, einen Test machen. Vielleicht dann, wenn man eben zum Beispiel auf das Kondom verzichtet. Und wenn man eine Phase mit wechselnden SexualpartnerInnen hat, dann lohnt sich auch vielleicht ein-, zweimal im Jahr einen Test auf die wichtigsten vier STI.
Und testen tut man dann am einfachsten einfach bei der Hausärztin oder beim Hausarzt?
Ja, wenn man eh häufig dort ist, ist das sicher am einfachsten. Es ist meistens ein bisschen teuer wegen Franchise Selbstbehalt, weil gerade junge Leute ja eher sonst nicht viele Ausgaben haben und dann eigentlich alles selber zahlen müssen. Und dann ist es eher teuer im Vergleich zu anderen Anbietern. Und die Beratung ist natürlich je nach Hausärztin, Hausarzt auch nicht unbedingt ideal. Es sind manchmal auch eher Leute, die man schon viel zu lange kennt und auch die eigenen Eltern kennen. Und vielleicht will man einfach auch nicht mit denen über Sex reden. Und sie wollen vielleicht eben auch nicht unbedingt über Sex reden. Das ist ein bisschen eine Challenge. Darum empfehlen wir inneren Tests bei unseren Fachstellen. Die sind billiger, die sind sehr effizient organisiert. Braucht man insgesamt vielleicht etwa eine halbe Stunde maximal mit Probeentnahme. Und man kommt noch eine solide Beratung über, die nicht verurteilend ist. Wo man einfach wirklich schnell sagen kann, was so passiert. Und auch, was einem so ein bisschen Sorgen macht. Weil also, eben, man hat viel zu wenig gelernt zu dem Thema und dann plötzlich hat man Sex und dann hat man plötzlich noch eine Infektion und dann kann einem das Recht aus der Bahn rühren oder auch ein bisschen überfordern und unsere Fachleute könnten dort, glaube ich, auch gut helfen, so ein bisschen die wichtigsten Infos zusammenzubekommen.
Die machen dann den Abstrich machen bei einem oder muss man das selber dann irgendwie machen?
Das kann man selber entscheiden.
Ja.
Manchmal macht man es lieber selber. Ich zum Beispiel, mache genital und anal selber, aber den Rachenabstrich kann ich nicht.
Ist das zuverlässig, wenn man das selber macht?
Ja, sehr, weil die Tests sind so sensitiv inzwischen. Das sind PCR-Tests. Da kann quasi noch ein kleines Beinchen vom Bakterium in der Probe sein. Man sieht, ich bin kein Mediziner. Ich weiß nicht, ob Bakterien ein Bein haben. Wahrscheinlich nicht. Genau, also die Tests finden alles.
Wenn man so eine Infektion hat, sollte man dann ja die vergangenen Sexualpartnerinnen informieren und wie weit zurück sollte man das machen?
Das ist nicht bei jeder Infektion gleich. Das ist dann am besten etwas, was man bespricht mit der Fachperson, die eine Diagnose gibt. Ja. Aber ja, unbedingt sollte man das machen. Man sollte sich vor allem nicht schämen dafür. Ja. Also ich würde am liebsten allen, die das machen, von der EZ-Hilfe aus dem Blumenstrauß heimschicken. Weil das ist genau Verantwortung übernehmen. Also es ist niemand schuld an einer sexuellen also einer Infektion. Es ist halt kompliziert mit diesen Viren und Bakterien. Das wissen jetzt auch alle. Die werden halt übertragen. Und wir sind Menschen und wir kommen gerne nach. Und dann kann man das halt auch nicht verhindern. Und darum ist Verantwortung übernehmen, heisst einfach wirklich, die zu informieren, wo man Sex gehabt hat mitnehmen. Und dann, wenn man so eine Info bekommt, eben auch nicht zu fragen, ja, wer bist du schuld? Oder, es geht gar nicht um das. Es geht einfach darum, dass alle Zugang zu einer Behandlung haben, wenn sie es brauchen. Mhm. Aber ja, man sollte unbedingt sagen, ein paar Monate rückwärts bei HIV und Syphilis ist sicher HIV ist sicher nochmal anders. Dort lohnt es sich, ein bisschen mehr zu investieren, überlegen. Wie lange ist es her? Wo könnte es herkommen? Wie könnte es passiert sein? Da kann man sich dann aber auch wirklich gut betreuen. Also das ist dann nochmal, da wird man auch gut beraten und betreut. Aber Chlamydia und Gonorrhoe, ich meine, oder ich bewege mich in der schwulen Welt privat und dort ist das natürlich hat man wie eine offenere Art. Also das ist einfach völlig selbstverständlich, dass man informiert und auch völlig okay, wenn man ein SMS bekommt von irgendjemandem, der dann halt mal Sex gehabt hat mit dem und wenn er einem schreibt, ich habe jetzt Gonorrhoe gehabt oder eine Diagnose. Dann sagen wir danke für die Info und geht auch testen und dann weiss man es. Und wenn man es auch hat, behandelt man es.
Wie reagieren die Leute eigentlich auf eure Arbeit bei der AIDS-Hilfe Schweiz? Also so, gibt es auch so die Kritik, ja, da wird ja Sexualität viel zu offen gelebt und das ist doch, gehört doch nicht einfach so an die Öffentlichkeit, das ist doch eine Privatsache. Gibt es auch so die Reaktionen?
Hey, nicht mehr so. Nein, ich glaube, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja. Nein, die Leute sind... Also halt die wir ansprechen und die unsere Unterstützung oder unsere Informationen suchen, sind ja vor allem froh, dass ihnen jemand qualifizierte Auskunft gibt, ohne zuerst ein moralisches Assessment zu machen, was eben leider schon viele andere Fachpersonen immer noch machen. Mhm. Das machen wir nicht. Wir verurteilen keine Menschen. Wir wollen einfach, dass sie verantwortungsvoll handeln können, auch in der Sexualität. Und für das geben wir ihnen die Ressourcen, ja. So gut wir können.
Wie steht so die Schweiz im internationalen Vergleich da, punkto Umgang mit STI?
Mittel. die Schweiz steht wie immer sehr gut da, wenn es um Behandlung und Zugang zur Behandlung geht. Das Schweizer Gesundheitssystem ist extrem leistungsfähig, effizient. Da wird nicht jemand mit einer Infektion einfach unbehandelt gelassen. Es gibt natürlich Kontext, wo wir damit arbeiten, wo es schwieriger ist, im Bereich Sexarbeit, im Bereich Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Dort ist der Zugang zur Behandlung ein Problem. Aber wir arbeiten es eigentlich immer.
Warum ist es denn ein Problem?
Es ist schwierig für die, die keine Krankenversicherung haben. Das sind zum Glück immer weniger Leute in der Schweiz, die noch irgendwie durch die Maschen fallen. Und es ist halt auch schwierig für Leute, die vielleicht nicht so einen sicheren Aufenthaltsstatus haben. Oder Sexarbeiterinnen, die halt berufsbedingt extrem viel unterwegs sind. Und dann vielleicht auch keine Schweizer Versicherung haben und dann wird es sehr kompliziert. Mhm. Und dann müssen wir oder finden unsere Fachleute immer Lösungen dann. Aber das ist eigentlich nicht das grössere Problem bei Behandlung. Bei uns ist das Präventionsproblem, der Zugang zum Testen. Es ist einfach alles grauenvoll teuer. Und wenn Prävention teuer ist, macht sie niemand.
Ich würde gerne auf die Tabuisierung von sexuell übertragbaren Infektionen zu sprechen kommen. Viele Leute haben ja mega Angst vor STIs. Ist die Angst berechtigt?
Angst haben ist verständlich, aber mega scheiße. Also es ist mega schlimm, wenn man Angst hat vor dem Sex oder beim Sex oder nach dem Sex. Und was wir ja versuchen, ist, den Leuten die Angst zu nehmen mit Information und Wissen. Und am Schluss ist es gar nicht so kompliziert. Es sind einfach so ein paar Viren und Bakterien. Und man muss wissen, was man machen muss. Und wenn man jetzt den Podcast dann gehört hat, weiss man eigentlich das Wichtigste. Und dann kann man einfach kann man im Fall chillen. Also dann ist so im Grundsatz ab und zu schauen, ob man einen Test braucht. Und auf Symptome schauen und die Safer-Sex-Regeln einhalten. Und wenn man sie nicht einhält, dann lässt man sich schnell beraten, wie schlimm es jetzt war. That's it. Und dann soll man sich wieder auf den Sex konzentrieren, weil der ist schon anspruchsvoll genug. Der will ja, sollte ja auch noch gut sein. Also, dann lieber den Fokus dort hinsetzen, damit man das andere auch kann weglassen, weil man weiss, man hat es im Griff.
Wie steht es denn so um die Aufklärung der Kinder und Jugendlichen heutzutage in der Schweiz?
Von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, leider. Besser, viel besser, als wo wir in der Schule sind. Wir haben es schon viel besser gehabt als die vorher in der Schule sind, aber es ist immer noch viel Luft nach oben. Was wir merken, ist, gerade auf der Fachstelle, in den Beratungen, die Jungen kommen. Sie wollen testen, sie wollen wissen, sie wollen verstehen. Sie wollen Safer Sex machen und das ist super. Also so ein bisschen das Ding, HIV hat den Schrecken verloren, jetzt will jetzt die Jungen. Nein, es sind eigentlich nie die Jungen das Problem. Also da sind wir eigentlich recht beeindruckt, wie souverän und auch interessiert die Jungen sind, wenn es um die Themen geht. Meistens scheitert es dann an den Kosten von diesen Angeboten. Und das ist ein Versagen von unserer Gesundheitspolitik, dass sie das nicht checkt und sagt, wir investieren in die Prävention.
In meiner Erinnerung bei der Aufklärung ist Sexualität, also eigentlich etwas mega Schönes, so untrennbar verknüpft mit diesen STIs, wo so etwas so mega Schreckliches ist, in meiner Erinnerung, auch bei der Aufklärung. Muss das überhaupt so verknüpft sein oder könnte man das irgendwie wie so ein bisschen entkoppeln?
Es kommt halt schon, Hand in Hand ist das Falsche, die falsche Formulierung. Es kommt schon genital in genital. Es gehört dazu, oder? Ja. Zur Sexualität gehört sexuelle Gesundheit. Also ich glaube, die Angst sollte weggehen. Die meisten von uns haben das Glück, sie können in öffentlichen Verkehr sitzen und nicht konstant Angst haben vor einer Grippeinfektion. Das hat man dort auch geschafft, dass die Angst nicht uns ständig begleitet. Und was wir wollen, ist, dass das beim Sex genau das Gleiche ist. Wir wissen, dass es passiert und wir wissen, was wir machen. Und alle 100 Jahre müssen wir dann halt noch Masken anlegen im Bus. So, und jetzt ist das beim Sex als Kondom, man muss anlegen. That's it.
Ich erinnere mich noch, wie so in der Kante ein Klassenkollege sich über einen anderen Klassenkollegen so lustig gemacht hat und so gesagt hat, der hat Chlamydien, mega grusig. Und alle rundherum haben sich so ein bisschen geruset und haben gelacht und sind wie so mega froh gewesen, dass sie nicht betroffen sind. Woher kommt der Ekel?
Ja, das hat einfach mit Scham zu tun. Also Sexualität, so viele Leute schämen sich so fest für so viel, was sie sexuell begehren oder machen. Das ist dann eben schon sehr mit dem zusammenhängend. Und ja, ehrlich gesagt, je nach STI ist es ein bisschen grusig, weil es tropft und beißt und ist erkrötet und so. Ich meine, STI ist schon nicht lustig, wenn sie symptomatisch ist. Also es kann wehtun. Eben, du hast gesagt, Schmerzen. Aber ich glaube, es hat viel mit der Sexualmoral zu tun. Und dort ist die Schweiz natürlich schon. Man will schon nicht zu viel wissen und zu viel darüber reden. Und ja, nicht mit Jugendlichen besprechen. Also, man ist da schon sehr
eng. Warum ist das denn so?
Hey, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Die Geschichte der Sexualmoral ist eher. Das wäre wahrscheinlich nochmal. Es wäre nicht nur ein Podcast, es wäre eine ganz lange Podcast-Reihe. Das Gute in der Schweiz war immer, dass man glaubt in der Schweiz der Fachwelt relativ viel. Gerade der medizinischen, der Gesundheitsfachwelt. Die geniessen ein hohes Vertrauen. Und diese Fachwelt in der Schweiz ist sehr evidenzbasiert. Das heisst, man verlässt sich auf Fakten und macht nicht viel drumherum. Darum ist die Schweiz in diesen Sachen wie Behandeln, Zugang und so mega gut. Sie ist nicht so gut in den Diskussionen darüber, was heisst eigentlich gute Sexualität. Es gibt wenig Orte und Räume, wo man sich über Sexualität austauschen kann. Man macht es einfach, alle machen es, niemand weiss, ob es gut ist. Man hofft, es fühlt sich gut an. Und dann kommen dann noch die STIs oben drauf. Ich glaube, es ist einfach auch eine Überforderung.
Also ich mag mich erinnern, dort hat so in der Kante so meine grosse Angst, die ich selber habe, so vor STI ein bisschen angefangen. Und ich hatte dann selber später mal Chlamydien gehabt und mich auch so selber mega dreckig gefühlt und irgendwie mich auch geschämt und ich frage mich auch, warum wird das denn so tabuisiert?
Ja, was natürlich den Leuten in den Kopf gekämmert worden ist oder wird, oft ist die Verknüpfung von ein STI ist das Ergebnis von einem moralisch falschen Verhalten. Also dass quasi die Infektion ist quasi Gottes Strafe. Jetzt nicht nur im religiösen Sinn, aber auch vielleicht. Oder Gottes Strafe für Sachen, die man eh nicht sieht. Und für viele Leute ist immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass Sexualität eigentlich etwas ist, wo man vielleicht gar nicht so fest sollte machen immer. Und vielleicht nicht unbedingt so, wie man es eigentlich begehrt. Und dann verknüpft sich das wie, ja, man hat es halt verdient. Aber ja, ich glaube, durch das fehlende Wissen, das ist bei unseren Fachstellen vieles Thema. Es sind wirklich bis zu Angststörungen, die Menschen haben, weil sie so Angst haben vor Infektionen, weil sie so viel mit dem, ja, wie, es wird einem so fest Angst gemacht, aber so schlecht informiert, dass man viele Leute beraten, hey, du musst im Fall nicht so viele Tests machen und hey, du musst nicht, also du machst eigentlich, du schützt dich dreifach und das muss nicht sein. Ich meine, man darf es, wenn es einem nachher besser geht, aber meistens ist es dann eben eher eine irrationale Angst. Und dort versuchen wir vor allem auch der Angst zu begegnen und wieder ein bisschen Vertrauen zu schaffen.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, der bei mir auch war. Also ich habe dann die Infektion mit zuerst nicht weggebracht, nachher musste ich nochmal andere Antibiotika nehmen. Es ist dann weggegangen und ich habe aber aus dem heraus ist dann wie so ein Schmerz entstanden. Also ich habe wie so chronische Schmerzen bekommen, die dann aber nichts mehr mit der Infektion zu tun haben, weil der Erreger ist weg war. Erst so im Nachhinein, also nach langer Zeit, checke ich so, aha, wahrscheinlich hat das mega viel mit der Angst und mit der Scham zu tun, dass ich überhaupt so lange die Schmerzen hatte.
Hey, und es tut mir total leid, das zu hören. Einerseits, dass die Behandlung nicht angeschlagen hat, ist wirklich außerordentliches Pech. Gerade bei Chlamydien ist das eigentlich relativ selten. Das passiert halt gleich manchmal. Es ist nie, also die Medizin ist nicht eine 100% Wissenschaft. Und dass man nachher körperlich reagiert mit Angst, ist ein total logisches Phänomen.
Was hat denn Scham und Angst für Auswirkungen auch auf ja, auf Sexualverhalten?
In alle Richtungen, interessanterweise. Also es gibt Leute, die überhaupt keinen Sex mehr wollen. Halt durch das auch der Reiz an Sexualität oder die positiven, psychisch positiven Aspekte von Sexualität überhaupt nicht können wahrnehmen. Also es ist ein völliger Verzicht. Es hat körperliche Erektionsstörung, ist so ein bisschen offensichtlicher, oder? Dass die Leute körperlich reagieren auf Scham und Angst. Und es, es führt auch dazu, dass Leute nicht mehr so sicher unterwegs sind. Was wir sehen, ist Leute, die fest Angst haben und sich schämen, oft dann gleich Sexualitäten leben, die dann aber extrem schnell viel risikoreicher sind.
Aber lustig.
Also gerade im Kontext von sexualisiertem Substanzkonsum, oder? Wenn man sich schämt für das, was man machen will, zum Beispiel schwule Männer, die sich schämen, für das gleichgeschlechtliche Begehren. Ja, was hilft denn? Ja, ein Gläschen Prosecco hat schon immer geholfen, oder, um sich ein bisschen lösen. Das machen ja irgendwie auch fast alle. Aber natürlich gibt es andere Substanzen, die extrem helfen, zum Zugang zu finden, auch emotional zu seinen Begehren. Vielleicht ist es ein bisschen härter, vielleicht ist es irgendeine Spielart, wo man sich sonst nicht getraut. Ja, und dann werden Drogen konsumiert. Und dann sind natürlich auch der Kontext, oder wenn man sich schämt, dann noch das Kondom durchzusetzen und so, ist eine Herausforderung.
Das bringt mich gerade zu der nächsten Frage. Für mich ist auch manchmal so Kommunikation ein bisschen eine Schwierigkeit. Also wie kommuniziere ich jetzt gegenüber meinen Sexualpartnerinnen meine Ängste und aber auch meine Bedürfnisse? Also während dem Sex dann auf einem Kondom bestehen, ist extrem schwierig. Was ist da so eure Empfehlung?
Vorher klären. Ja. Das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber es ist viel einfacher, vorher die Frage zu stellen, was ist eigentlich unsere Schutzstrategie? Was ist sein Bedürfnis auch in diesem Bereich? Ja. Ich meine, es lohnt sich eh vieles zu klären. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Typ, auf den man jetzt irgendwie alles besprechen vorher. Der Witz ist eigentlich ja schon auch, sich überraschen können. Mhm. Aber ich glaube, im Bereich von Sexualität braucht es keine Überraschungen.
Wo müssen wir noch ansetzen, um das Tabu aufweichen? Also was kann ich als Einzelperson machen?
Mit gutem Beispiel vorangehen.
Und über meine Chlamydia-Infektion
reden. weil du redest ja auch über deine letzte Corona-Infektion, die du gehabt hast.
Es fühlt sich eigentlich easy an, so darüber reden und einfach sagen, ja, ich habe Chlamydia-Infektion gehabt. Das war aber jahrelang nicht so. Und ich habe gemerkt, so, es spannt sich doch alles wieder ein bisschen zusammen, weil das irgendwie auch so mit dem chronischen Schmerz verbunden ist. Ja. Und ich finde das schon noch heftig. Also irgendwie ist es halt immer noch, doch noch etwas anderes, über Corona-Infektion reden, als über Chlamydia-Infektion. Warum ist das noch anders?
weil es um Sex geht. Wenn du mir sagst, dass du Chlamydien gehabt hast, denke ich darüber nach, wie und mit wem und was für Sex du echt hast. Weil, also, das ist natürlich bei mir berufsbedingt ausschließlich, aber das werden wahrscheinlich alle Menschen natürlich, weil es sehr spannend ist, das ist so spannend. Und du weißt genau, dass dein Gegenüber im Kopfkino anfängt, sich überlegen, ist das jetzt echt mit dieser Ex-Freundin von dir oder so? Oder, das macht man. Das muss aber nicht etwas Schamvolles sein. Ich meine, das könnte man ja wirklich einfach machen und diskutieren. Who cares? Aber natürlich, die Vorstellung, die ist einem unangenehm. Und wenn du mir sagst, du hast Corona gehabt, kann ich nicht überlegen, bist du im 32er-Bus gewesen, oder? Und dort, die alte Dame hätte ich angewurstet, das ist ja nicht, das passiert nicht, oder? Ja. Darum, logisch, es ist mit mir Scham verbunden. Es ist auch nicht etwas, wo wir jetzt einfach so würden miteinander, oder wo du mit allen möglichen Leuten besprichst, was du denn so sexuell machst. Ja. Was auch okay ist, weil es ist tatsächlich nicht etwas, was man mit anderen Leuten muss besprechen muss.
Ja, aber es tut auf eine Art tut es irgendwie auch noch gut, jetzt einfach wie so darüber zu reden. Und ich merke auch, also, es ist für mich auch wie wirklich ein bisschen mehr geworden wie jede andere Infektion.
Ja, und wenn man in seinem privaten Umfeld die Möglichkeit gerade nicht hat, um auch seine Sorgen oder Ängste oder auch Unsicherheiten zu adressieren, hey, es gibt Fachstellen und die sind genau für das da. Und die sind wirklich unkompliziert. Das sind einfach Leute, die eine Ausbildung haben und auch Menschen sind. Und da kann man dort hinsitzen und sagen, das stresst mich jetzt einfach schon immer beim Sex. Was soll ich machen? Und sie werden eine Antwort haben und sie werden einen Tipp geben.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Heute zum Thema sexuell übertragbare Infektionen. Bleiben noch ein bisschen dran. Der Florian Fock sagt gerade noch sein Schlusswort. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu sexuell übertragbaren Infektionen, in der anderen Episode rede ich mit dem Infektiologe Benjamin Hampel. Mit ihm kläre ich alle wichtigen medizinischen Fragen. Welche Infektionen gibt es? Wie werden sie genau übertragen? Was kann man dagegen machen? Und wie häufig sollte man eigentlich testen? Das Gespräch hört ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen oder auf css.ch. So, und jetzt zum Schluss nochmal der Florian.
Mein Schlusswort ist ein Appell. Sexuell übertragbare Infektionen haben nichts mit Schuld zu tun. Niemand ist schuld. Wir geben alle unser Bestes und wer nicht weiss, was das Beste zu geben ist, soll doch bei uns in die Beratung kommen. That's it. Und wenn man es hat, dann hat man es und dann wird es behandelt. Und wenn es einem zu viel ist, dann lässt man sich beraten und nicht mehr als das. Und dann kann man sich wieder auf das wichtigere Teil konzentrieren, nämlich die Sexualität selber.